Herzlich willkommen beim Dividendenalarm-Podcast und einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passos gehen wir in die 26. Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die 26. Folge anhören. Der Host war dieses Mal Lars und der Livestream fand bei YouTube statt. Zum Jahresabschluss besprechen wir heute die Ergebnisse des vergangenen Jahres und geben unsere Marktprognosen für das neue Jahr ab. Viel Spaß nun mit einer neuen Schatzmeisterfolge.
Ja, heute gibt es die letzte Schatzmeisterfolge für das Jahr 2024 und wir schauen ein bisschen zurück auf das Jahr und vielleicht auch nach vorne auf 2025 und jeder von uns, habe ich gehört, hat drei Annahmen für 2025 mitgebracht. Und wir schauen dann mal im nächsten Jahresrückblick 2025, wer dafür richtig lag und mal gucken, was da so bei euch rumkommt. Und wie immer, wie gewohnt, ihr könnt auch wieder Fragen im Chat stellen. Ich sehe schon, einige sind da schon ein bisschen aktiv. Und gesponsert wird die heutige Folge übrigens nicht von Freedom24, sondern vom Weihnachtsmann höchstpersönlich. Schnelle Lieferant in Rot-Weiß. Also schönen Dank an der Stelle. Das ist unser Sponsor. Und damit würde ich sagen, springen wir in unsere News. Alex, was war bei dir los seit dem letzten Call?
Ja, seit dem letzten Call ist bei mir natürlich immer nicht so viel los, außer dass es bei mir so eine Jahresendaktion gibt. Das heißt, vor 2 Jahren gab es letztes Mal ein Angebot. Wer also Interesse hat, mal vorbeizuschauen bei Dividendenaktien, der kann mal vorbeischauen. Ihr könnt euch auch gratis ein Dividendenalarm-Journal runterladen. Da kann man sehen, was ich so meinen Followern, dem Lars, immer so schreibe, meinen Mitgliedern. Und vielleicht ist es ja für einen interessant, wenn ihr euch abseits von Krypto, P2P auch mal mit Dividendenaktien und Cashflow beschäftigen wollt. Ansonsten bin ich, wie ihr sehen könnt, an meinem Hintergrund nicht zu Hause. Ich bin in Australien, wir machen unseren Jahreswechselurlaub, wir sind knapp einen Monat jetzt hier in Perth und wir lieben es hier und es ist super schön, waren schon zigmal jetzt in Australien. Kann man echt machen, weil vor allem aus Thailand ist es ja irgendwie dann auch nicht so weit. Andere fliegen nach Mallorca aus Europa und wir fliegen dann nach Australien. Ja, freuen wir uns jetzt schon, haben viele Sachen auf unserem Zettel und wir haben uns sogar ein Haus gefunden, wo ich hier ein eigenes Büro habe. Also da war ich auch etwas überrascht. Die Australier denken da eher groß.
Ja, du hast ja eben deine Kamera im Vorgespräch kurz nicht verwischt gehabt und da sah es ein bisschen aus wie in der DDR. Aber ja, fühlst du dich wahrscheinlich zu Hause, ne?
Ja, ich sag mal nicht DDR, also DDR ist es nicht, aber es ist eher rustikal, sage ich mal. Und das ist halt irgendwie in Australien, wird einmal gebaut und dann bleibt es stehen für immer.
Wie lange fliegt man so von Thailand nach Australien?
Also nach Perth sind wir jetzt 6 Stunden geflogen. Und wenn man nach Melbourne fliegt, da fliegt man nochmal 2 bis 3 Stunden. Wenn man nach Sydney, Melbourne will, dann nochmal länger.
Ja, gut, war natürlich klar, dass du jetzt hier mit Werbung um die Ecke kommst. Dadurch, dass wir jetzt keinen Sponsor heute haben, musst du natürlich auch ein bisschen
Ich
Geld
dachte, ich springe
verdienen.
Mal da schnell ein und biete was an.
Alles gut, ja. Luis, was war bei dir los?
Ja, Perth fällt mir noch ein. Da ist ja auch die australische Münzprägeanstalt.
Da gehe ich nächste Woche hin, dann berichte ich dann mal.
Top.
Nächstes Jahr.
Da freue ich mich schon auf den Bericht. Ja, was war bei mir los? Ich war, Alex hat es eben gesagt, tatsächlich Ende November ein paar Tage auf Mallorca. Entspannung ein bisschen, aber ich habe da auch einen Vortrag gehalten. Bei Eichhorn Coaching war ich eingeladen. Die haben da wirklich eine ganz illustre Runde gehabt. Ging es auch um Investments, Einkommensorientierung und ja, da entsprechend referiert und dann beim Rückflug direkt in Düsseldorf vom Flughafen in die Mitsubishi-Halle zu einem schönen Creator-Konzert. Das war dann der Übergang in den Dezember, in die Adventszeit bei mir. Und das war seit unserer letzten Sendung so das Highlight und ansonsten ja, so das klassische, wie soll ich sagen, vor Weihnachts-, vor Jahresendgeschäft beziehungsweise Aktivitäten, das ist ja bei euch wahrscheinlich auch ähnlich.
Ja, okay.
Außer bei Alex.
Ja, ich muss sagen, ich habe wieder ein bisschen Feuer gefangen für die Kryptos. Wird euch jetzt wahrscheinlich nicht wundern bei den ganzen Preisen, die so aufgerufen werden. Aber glaube ich, sagen, das hat nicht unbedingt was mit dem Preis zu tun, sondern ich bin wieder im Bereich Krypto-Lending unterwegs. Das habe ich ja schon mal vor ein paar Jahren betrieben. Das bisschen das Problem damals war, dass ich das Ganze zentralisiert gemacht habe und dass mir da so ein paar Plattformen um die Ohren geflogen sind. Ich habe Gott sei Dank nichts verloren, aber das hätte auch in einer ganz schönen Katastrophe enden können. Ja, daraus habe ich gelernt und habe das Thema dann ja erstmal gelassen. Und jetzt habe ich mich das wieder ein bisschen dezentral an das Thema rangewagt. Also es wird jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber vielleicht ja, schauen wir uns das ein bisschen in den kommenden Folgen an, was ich da so mache. Also meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall viel, viel sicherer, was wir da so treiben, was ich da so treibe. Und da kann nicht so viel schief gehen. Aber natürlich werden das so ein bisschen die Erfahrungswerte zeigen. Ja, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Also da sind wir bei laufenden Renditen zwischen 10 und 30%, je nach Plattform, was man so nutzt und je nach Coin, den man so nutzt. Kann schon durchaus ziemlich interessant sein, gerade für Einkommensinvestoren. Und wenn man ein bisschen weiß, was man macht, ist halt nicht so ein, ja, einfach irgendwas kaufen und hinlegen und nichts mehr machen, sondern da muss man schon ein paar mehr Wege gehen, aber dennoch aus meiner Sicht sehr, sehr attraktiv. Und ich möchte halt meinen Krypto-Teil wieder ein bisschen mehr an die Arbeit bringen. Abseits des normalen Stakings, was ich jetzt eh schon wieder seit ja, vorletztem Jahr mache. Genau.
Wenn du da so Renditen sagst, glaube ich, du musst immer sagen, ob das pro Monat oder pro Jahr ist, Lars, bei dir. Bei
Okay,
uns, bei mir
nee.
und Luis egal ist, aber
Da ist es
bin
tatsächlich auch pro
sicher.
Jahr. Also das ist mehr so die sichere Ecke.
Ah. Also
Okay.
sicher ist dann auch so wie Tagesgeld, ja.
Tatsächlich wäre das vergleichbar mit
Ja.
Krypto-Tagesgeld. Wenn du jetzt den Ronald Kandelhardt fragst, der würde sogar sagen, das ist noch sicherer. Den haben wir jetzt im Podcast gehabt. Also wenn ihr euch da mit dem Thema auch ein bisschen auseinandersetzen wollt, könnt ihr den gerne die nächsten Tage dann hören. Der Weihnachtspodcast im P2P-Café. Aber das Thema auch angeschnitten. Ja, deutlich sicherer. Also alles safe.
Ja. Die 100. Folge vom P2P-Podcast wollen wir natürlich auch nicht, Café-Podcast wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Ne?
Was meinst du? Ach so,
War doch
ja.
auch zwischenzeitlich. Ne? Also Glückwunsch zum Jubiläum.
Ja, stimmt. Danke, danke. 100 Folgen sind schon. Ja, genau. Und ich plane tatsächlich meine ganze Notreserve da wieder nächstes Jahr hinzuschieben. Also das zeigt schon, also ich bin da auf jeden Fall bereit, ja, das Geld, was ich in Notfällen brauche, da hinzuschieben, weil ich halt auch weiß, dass es schnell verfügbar ist. Natürlich, wenn alles gut funktioniert. Aber ich bin da ja recht offensiv unterwegs. Und ansonsten, ich bin ja auch nah an dem Thema, komme ich da hoffentlich auch schnell wieder raus, wenn es halt nicht so sein sollte.
Aber kommt man auf die Idee, wenn Kryptos schon stark gestiegen sind, wirst du wahrscheinlich gleich erzählen, wie das Jahr lief. Warum kommt man nicht auf die Idee, wenn es unten am Boden ist, da zu sagen, jetzt positioniere ich mich da in der Breite? Also jetzt redet ja auch jeder davon und alles ist explodiert und dann macht man
Naja, aber
sowas.
ich rede ja nicht davon, dass ich Kryptos irgendwie tief kaufen und hoch verkaufen möchte, sondern ich möchte einfach ein laufendes Einkommen haben. Also an diesen Preiswetten, so wie du jetzt das mit dem Dividendenalarm machst, beteilige ich mich eigentlich nicht. Also ich will einfach nur ein laufendes Einkommen haben. Und wenn es dann halt nur 30% Rendite sind, bin ich damit auch zufrieden. Kann man mit leben, glaube ich. Ja. Gut, wollen wir zu unserem, wir können jetzt auch zu unseren Investments kommen, aber heute müssen wir ein bisschen in der Zeit bleiben. Deswegen würde ich sagen, machen wir die vielleicht zum Schluss und kommen erst jetzt zum Hauptthema, nämlich zum Jahresrückblick, oder? Auf 24.
Unbedingt.
Alex, willst du anfangen mit deinem Jahresrückblick? Wie sah es für dich aus,
Ja,
24?
der Schwächste fängt an.
Wir können auch erst Luis nehmen, also mir egal.
Nein, passt schon. Wollen ja zügig durchkommen hier. Ja, bei Dividendenaktien waren diesem Jahr in der Tat nicht so viel zu holen. Ende November jetzt stand mein Portfolio noch bei 12%, 12, irgendwas. Ich bin grundsätzlich erstmal zufrieden, weil ich habe dieses Jahr genutzt, um mein Depot ein bisschen aufzuräumen. Da sind also ein paar Altlasten verschwunden, konnte ein bisschen was umschichten. Sowas wie Bayer, die alle keine Dividenden mehr zahlen, konnte ich dann doch nochmal in andere Dividenden umswitchen. Habe da auch Teile des Geldes immer ins Cash gebracht, konnte also auch meine Liquidität erhöhen. Die ist, Stand heute sogar höher als damals noch wie heißt die Krankheit? Naja,
Gut.
2020, genau. Also ich könnte rein theoretisch heute deutlich mehr kaufen als damals. Das freut mich auch, obwohl ich vergleichbare Dividendenerträge habe wie damals. Das heißt, wenn ich heute investiere, kann ich das natürlich deutlich heben. Das heißt, mein Dividendenwachstum in diesem Jahr war dann doch bei plus 14%. Das ist ganz ordentlich. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass ich ja doch schon ein paar Euro bekomme. Und im nächsten Jahr habe ich mal hochgerechnet, nur rein organisch, also was die Unternehmen vermutlich erhöhen werden, sollte ich bei plus 6% landen. Und dazu kommt dann natürlich noch, wenn ich was investiere, also wenn ich alles investiere, dann, keine Ahnung, bin ich vielleicht bei 30% oder so. Also gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da nächstes Jahr sowas ganz Krasses passiert wie ja, also Covid oder so, sondern es gibt schon so eine leichte Wahrscheinlichkeit, mit der ich rechne, dass was geht. Aber ja, ansonsten, was habe ich gemacht? Dieses Jahr habe ich mir mal aufgeschrieben, es gab 11 Verkäufe und 25 Käufe. Das ist eher so durchschnittlich, jetzt nicht überdurchschnittlich, also eher so ein normales Jahr gewesen. Ein bisschen umgeschichtet. Und ja, was haben wir noch? Meine Top 3. Ja, ich habe meinen ersten Tenbagger, das kann ich noch sagen, hatte ich mir noch aufgeschrieben hier. Broadcom ist jetzt bei 1051%. Ach nee, nur noch bei 1000. Gestern waren 1051. Ich habe schon mehr 50% verloren. Also nicht vom Gesamten, sondern nur von 1050 auf 1000 Prozent gefallen. Ja, das freut mich, hatte ich auch noch nicht im Depot. Aber die Aktie ist jetzt auch wirklich schon auf einem Niveau, wo ich denke, pff, also die werde ich mir wahrscheinlich mal im Januar, Februar mal anschauen, wo das alles noch hinwachsen soll. Top 3, also Broadcom, Pan American Silver, so eine Silberaktie auf dem zweiten Platz in meinem Depot, ist also überraschend. Und 3M hat sich auch stark erholt, nachdem sie auch 2 Jahre, glaube ich, durchgehangen haben. Das sind so meine Top 3. Die haben also gemacht, was haben sie dieses Jahr gemacht? 134%, 41 und 46%. So, genau.
Okay. Wie sieht deine Asset-Allokation aktuell aus? Also, du hast jetzt nur Cash und Aktien und wenn du
Genau.
noch so viel Cash hast, okay, was machst du mit dem Cash? Also, das liegt aktuell nur rum auf dem Konto, was ein paar Zinsen bringt.
Normale Zinsen, absolut, ja. Ich mache da nichts anderes groß. Mit dem ganzen P2P bin ich auch gar nicht mehr drin. Da ist mir in der Vergangenheit auch immer viel zu viel passiert und da kann ich ganz gut mit leben. Interactive Brokers zahlt ja auch Zinsen. Ist jetzt nicht die Welt, aber da bewegt sich zumindest was. Und ansonsten bin ich wie immer all in Dividendenaktien. Also ich habe einen ganz minimalen Kryptoanteil. Das ist, wenn so ein paar Mitglieder bei mir einmal mit ihren Bitcoins, wollen sie mal loswerden, weiß gar nicht warum. Aber wenn einer so mit Bitcoin oder mit Ethereum die Mitgliedschaft bezahlen will, dann nehme ich das und dann liegt es da. Und da mache ich eigentlich auch nichts, aber das entwickelt sich natürlich auch gut. Aber da kann ich mir leider auch noch kein Haus von kaufen. Da muss ich noch mal warten, bis der Bitcoin auf 1 Million geht.
Aber rechnest du denn den Cash-Anteil mit in deiner Performance? Weil ich mache das ja und ich muss sagen, also wenn ich einen recht hohen
Ja.
Cash-Anteil habe, der zieht halt auch die Performance einfach runter. Ist halt einfach so.
Ich denke mal, das liegt daran, dass ich nur bei 12% bin. Ja, auf jeden Fall. Ich betrachte einmal den Cash-Anteil und aber auch die Liquidität. Das brauche ich halt für die Hochrechnung der Möglichkeiten, was also in so einer Kaufphase möglich ist. Wie viel Geld kann ich dann noch investieren? Aber ja, Cash ist bei mir drin, genauso wie in der anderen Phase. Wenn ich in der Kaufphase Fremdkapital nehme, ist es bei mir auch mit drin. Also die Zinsen, die ich dann zahle, belasten mein Ergebnis natürlich auch, wenn man Fremdkapital aufnimmt. Und jetzt, denke ich mal, wäre es vielleicht bei 15, 16% hätte das Jahr schon auslaufen können. Aber im Moment fühle ich mich da ganz gut. Wir haben jetzt einen leichten Politikwechsel in Amerika zum Beispiel. Das kann auch für Überraschungen sorgen. Da möchte ich gewappnet sein und kann auch mal so ein Low-Jahr mit 12%, also im Vergleich natürlich mit so Indizes, S&P oder MSCI World, was da dieses Jahr möglich war, lief es im Moment in diesem Jahr bei mir nicht so gut, aber gut. Der langfristige Weg zählt und nicht das einzelne Jahr.
Gut, aber da, also das könnte ich nicht ertragen. Also das müsste ich natürlich irgendwo investieren. Du könntest ja zumindest einen Teil mal in irgendwelche Kursläufer investieren zu 18% Rendite aus Tschechien oder sowas. Sowas gibt's ja immer zu haben. Da kann man ja ein bisschen extra Rendite mitnehmen. Aber gut.
Absolut, ja. Aber mein Tschechisch ist da nicht so gut, dann fühle ich mich ja immer so unsicher.
Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, also das ist schon richtig cool. Ja, Luis, wie schaut's bei dir aus? Wie war dein Jahr?
Also auf der Aktienseite letztlich ähnlich wie beim Alex, da sind wir auch ähnlich positioniert. Die Dividendentitel, egal ob jetzt Einzelwert oder Sammelanlage, haben jetzt mit zwei Ausnahmen, komme ich gleich zu, keine Riesensprünge gemacht. Also moderat gestiegen, die sind fast alle im Plus. Ja, plus halt eine schöne Dividendenrendite. Das heißt, ja. Da sind wir wahrscheinlich so im langjährigen Durchschnitt überall. Ich hatte gerade zwei Ausnahmen. Das eine ist im Bereich der Einzelwerte OneOck, also ein Pipeline-Betreiber aus den USA, eigentlich stinklangweiliges Geschäft war, ganz früher mal eine MLP, habe ich tatsächlich als Einzelwert nach der Umfirmierung mir irgendwann mal ins Depot geholt. Die haben sich mal schlank verdoppelt dieses Jahr. Gab es auch nochmal einen richtigen Boost im November nach der Wahl. Ja, ob das jetzt gerecht wäre oder nicht, sei mal dahingestellt. Also da ist ja alles, was mit Energie irgendwie zu tun hatte, hochgegangen. Auch wenn jetzt so ein Pipeline-Betreiber nicht zwingend von steigenden Energiepreisen profitiert. Aber sei es drum, freut mich natürlich, ja, dass der Wert hochgegangen ist und der andere, und ich glaube, das ist auch von den Wertpapieren der beste Titel. Ich habe tatsächlich im Rahmen der Diversifikation mir mal zugelegt, irgendwann den Simplify Bitcoin Strategy Plus Income ETF. Der bildet also den Bitcoin-Preis nach, muss man sagen, über Futures dieser ETF. Und schreibt dann noch regelmäßig Optionen drauf. Und dementsprechend schüttet er diesen Ertrag auch noch aus. Also der liegt jetzt nach einer massiven Kurssteigerung, muss man sagen. Bin ich jetzt mit dem, glaube knapp 70% im Plus. Und hinzu kommt noch eine Dividendenrendite von knapp 20% bezogen auf die letzten 12 Monate. Also da hat sich diese Diversifikation gelohnt. Ich weiß, ist nicht so viel wie der Original-Bitcoin. Natürlich hat so ein Konstrukt Kosten. Aber für diejenigen, die vielleicht sagen, naja, so als Einkommensvariante ist das ja eine Idee, kann man auch selber nachbauen, wenn man es denn möchte. Aber ich habe den bequemen Weg gewählt und mir den so reingelegt. Ja, ansonsten von bezüglich der Anleihen, Preferred Shares, also sagen wir so eher dieser festverzinsliche Bereich, der war sehr langweilig dieses Jahr, was ja gut ist. Die Zahlungen sind konstant gelaufen. Die Kurse durch die Zinssenkungen sogar leicht gestiegen, bis auf den ganz kurzfristigen Bereich. Ja, und dann haben wir noch die Derivate, sprich Optionen. Und gut, da habe ich jetzt die 11 Monate des Jahres schon mal. Und da muss man sagen, von den 11 Monaten waren 8 im Plus, 3 im Minus. Die 3 im Minus bewegten sich mit zwischen minus 1,3 und minus 1,8. War locker verkraftbar, weil vor allem die Plusmonate dieses Jahr sehr, sehr gut ausgefallen sind. Also mit 3,3 mein Prozent im Monat, überhaupt mein bester Monat aller Zeiten im Optionshandel. Dann nochmal 2,9, zweimal 2,8. Und dann geht es weiter runter. Also bisher ein sensationell gutes Jahr im Bereich Optionen. Und ja, damit sind dann meine wesentlichen Einkunfts- und Assetklassen abgedeckt.
Okay. Ja, kommen wir zu meinem Portfolio. Also ich habe eine Steigerung von knapp 20% jetzt. Ich glaube, heute waren es sogar ein bisschen mehr. Also da wird sich das irgendwie einpendeln. Sind ja noch ein paar Tage. Und ein Kapitalertragswachstum von 27%. Das war auf jeden Fall deutlich mehr als im letzten Jahr. Also das lief wirklich gut. Ja, im Grunde kann man sagen, es ist alles im Plus. Natürlich ganz vorne mit dabei die Kryptos, die sind bei rund 100% über alle meine Kryptowährungen, die ich halte, hinweg. Hätte durchaus ein bisschen mehr sein können, wenn ich nicht so ein paar Graupen noch drin gehabt hätte. Aber das ist schon heftig, wo wir jetzt heute stehen und ja, von wo wir kommen von den letzten Jahren. Danach folgen überraschenderweise auf Platz 2 die REITs. Das liegt natürlich so ein bisschen an der Zinsentwicklung mit 20%. Meine Einzelaktien sind bei 19, meine Sammelanlagen, die ich alle zusammengefasst habe, und ETFs bei 16 und P2P mit 10 relativ weit hinten, ist halt so in guten Jahren. Und meine Cashverzinsung, da hatte ich immerhin noch 3,4%. Was jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist dieses Jahr, das ist meine Asset-Allokation natürlich. Das sehe ich halt auch einfach an den Kryptos. Da habe ich jetzt aktuell 16% im Portfolio. Das ist schon deutlich mehr, als ich eigentlich geplant hatte. Und ich habe es auch dieses Jahr bereinigt. Also ich halte eigentlich zu 90% nur noch Bitcoin und Ethereum. Und ja, mit den Spielereien, die jetzt nächstes Jahr noch dahin hinzukommen, wird das wahrscheinlich eventuell noch ein bisschen steigen. Aber ich lasse es einfach laufen. Ich habe mir da viele Gedanken dieses Jahr darüber gemacht, ob ich da ja so ein bisschen was runternehmen soll. Aber mit dem Ausblick, den wir jetzt haben, auch wenn der Trump jetzt erstmal Präsident ist und keine Ahnung, mit der Elon mit seiner mit seiner Abteilung da noch um die Ecke kommt. Also es macht jetzt keinen Sinn, da jetzt irgendwie was zu verkaufen und glattzustellen. Ja, das Thema lasse ich erstmal laufen. Bin ich mal gespannt, wo wir da noch landen. Und ich bin ja auch so tief eingestiegen. Von daher kann mir da nach unten hin jetzt nicht viel passieren, außer der Bitcoin verschwindet komplett. Das wäre natürlich doof. Aber selbst dann wäre es jetzt auf Basis meines Einstiegs jetzt kein großer Verlust, aber ärgerlich schon. Ja. Ja. Guck mal noch ein bisschen auf das Thema P2P. Also da, das verlief absolut ruhig dieses Jahr, muss ich sagen. Da war echt überhaupt nichts, worum man sich große Sorgen machen musste. Und ich muss echt sagen, als Anlageklasse möchte ich das in meinem Portfolio nicht missen. Also ich habe jetzt diesen Monat, in meinem Portfolio ist ja öffentlich, was das angeht, habe ich jetzt das erste Mal 4.000 € Zinsertrag in einem Monat gehabt. Das über Tausende von Assets gestreut. Also ich wüsste jetzt nicht, was da groß passieren kann, dass das jetzt mal wirklich ins Negative oder auf Null fallen sollte. Da müsste ich schon wirklich zwei große Plattformen oder sowas verlieren. Oder keine Ahnung, ein Weltkrieg ausbrechen oder so, dann wird das vielleicht ins Minus laufen. Aber ansonsten ist das echt sowas von stabil. Und wenn ich jetzt schaue auf die nächsten Jahre, also ich habe jetzt die 10 ganz gut stabil bekommen und ich glaube nicht, dass ich da nochmal drunter falle, weil ich mich jetzt auch immer so ein bisschen ja, auf die höheren orientiere, weil ich jetzt auch schon so ein bisschen länger dabei bin. Also da bin ich echt überrascht, wie gut das Thema doch läuft, auch jetzt, wie gut das mit der Regulierung trotzdem noch klappt. Und da hatte man so ein bisschen die Bedenken, dass es auch auf die Zinsen sich niederschlägt. Das ist aber de facto nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil. Teilweise sind die Zinsen sogar nochmal deutlich angezogen. Von daher, ja, bin ich da ganz stolz auf das P2P-Jahr und wollen mal schauen, wie so nächstes Jahr läuft. Eigentlich müsste es auch mal wieder ein schlechtes Jahr geben. Mal gucken, vielleicht wird es ja 2025. Ja, dann meine Top- und Flop-Investments habe ich mir noch rausgeschrieben. Ja, wenig überraschend sind die drei Tops, jetzt natürlich Kryptowährung. Da haben wir jetzt Bitcoin mit 145% habe ich im Portfolio. Kronos, das ist der Token von der Crypto.com-Plattform, den man für diese Kreditkarte braucht. Der liegt bei 135%. Und Solana, das brauche ich für Steppen, diese Schrittzähler-App, sind 132%. Das ist auch total witzig, Steppen. Und beziehungsweise Solana, ich habe da auch, ich glaube, ich habe den bei 14 Euro oder sowas gekauft. Das ist noch gar nicht lange her. Und der steht jetzt bei, ich weiß gar nicht, zwischen 200 und 300 € oder 200 und 250 Euro. Das ist schon, ja, erheblich mehr als einfach nur Schritte zählen geworden. Von daher ist es natürlich auch richtig cool. Aber es gab ein paar Flops. Ich habe den Pluton, das ist der Token, den man für die andere Kreditkarte braucht, von der ich mich jetzt verabschiedet habe. Die Plutus, der ist -46%. Also das ist eigentlich der einzige Kryptowert, der im Minus ist. Richtig bitter. Und dann kommen zwei Einzelaktien. Habe ich Archer Daniels Midland mit -23%. Ich glaube, das lag so ein bisschen an den Sachen, die da so am Anfang des Jahres passiert sind, mit diesen Ungereimtheiten, was die Finanzkennzahlen angeht. Und auf drei, mein dritter Flop wäre tatsächlich ExxonMobil mit -22%. Ich weiß gar nicht, was da dieses Jahr war. Das ist einer meiner größten Einzelwerte tatsächlich. Ich meine, weiß nicht, Alex, vielleicht kannst du da was zu sagen. Aber ja, das sind so meine Flops und Tops und Flops.
Exxon habe ich doch auch.
Genau, sind die bei dir auch so abgeraucht, oder?
Keine Ahnung. Gucken wir mal, wo Exxon steht bei mir hier. Heißen die bei dir noch Exxon Mobile? Heißen die noch so?
Ich glaube ja.
Vielleicht heißen die gar nicht mehr Exxon Mobile. Bei mir heißen die Exxon. Wer weiß, was du da gekauft hast. Also
Okay.
Exxon steht hier bei mir für Year to Date seit 1. Januar plus 13%. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, Lars.
Okay, muss ich mal genau schauen. Vielleicht habe ich da ein bisschen Daten
Ja,
durcheinander
das
geworfen, aber.
Portfolio hast was kaputt gemacht. Die waren jetzt nicht so schlecht. Dividende kommt ja auch noch dazu, weil das ist jetzt nur die Performance hier. Und die heißen in der Tat ExxonMobil, hast recht, ja. Okay, das ist schon mal gut.
Würde mich wundern, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, aber gucken wir mal. Ja.
In der Zeile verrutscht.
Aber ich kann sie dir
Könnte.
abkaufen. Also wenn sie so tief im Minus sind, ich kaufe sie dir ab.
Ich
Was
habe
sind sie
nämlich
denn
schon
noch
gedacht.
wert?
Muss ich leider gucken, aber ich habe schon gedacht, wir sind ja schon das zweite Jahr im Minus, weil die waren ja 23 schon im Minus. Also das dachte ich auch, das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil das ja der größte Wert ist. Gut, muss ich nochmal hinterher, was da Sache ist. Ja, vielleicht beantworten wir gerade noch eine Frage hier aus dem Publikum, die da gerade noch kommt. Hallo ihr drei, was hat euch 2024 am meisten positiv wie auch negativ überrascht aus Investorensicht? Alex, vielleicht hast du da was.
Also negativ überrascht haben mich so vor allem deutsche Werte, Bayer, BayWa, was war da noch? Also kann ich hier auf meine Liste gucken, was ich da verkauft habe. Also Bayer ist ja nun wirklich jahrzehntelang offensichtlich, kann man die Probleme nicht lösen. Bei BayWa ist auf einmal dem Vorstand aufgefallen, 2024, da hat er ein Interview gegeben, hat gesagt, ja, seit 2021 hat die Finanzierung uns irgendwie schon erdrückt. Dachte ich mir, komisch, in den letzten 3 Jahren hat er gar nichts dazu gesagt, dass die Finanzierung drückt. Und jetzt auf einmal ist alles kaputt gegangen. Also es war auch so ein ganz komisches Unternehmen. Von heute auf morgen einfach kaputt gegangen. Was verbrannt worden. Ansonsten, was haben wir noch dieses Jahr gehabt? Das hat mich so genervt, bei BASF genauso. Man kann natürlich immer sagen, die leiden jetzt alle unter den politischen Dingen, die da so passieren, Energiepreise und so. Aber ich denke, da ist auch viel Missmanagement dabei. Gerade bei deutschen Unternehmen habe ich das Gefühl, dass da so viel ausgesessen wird. Ich habe einfach meinen Bestand in diesem Jahr wirklich deutlich reduziert. Ich kann mal schauen hier mit einem Klick, wie viel Prozent deutsche Werte ich noch im Depot habe. Da ist jetzt natürlich noch Allianz dabei und Freenet, die auch hochgewichtet sind, die noch das hochhalten. Aber es sind nicht mehr, es sind vier Werte noch, die ich aus Deutschland habe. Und es ist ein Anteil von 11%. Und ich glaube, ich war da mal bei über 20. Und ich möchte die noch auf unter 10 kriegen, vielleicht so 7 oder so. Dann kann ich damit ruhig schlafen. Und ansonsten, was hat mich positiv überrascht? Ja, also mein Depot läuft ja im Grunde erstmal solide, auch das Wachstum, was mir auch zeigt, dass ich auf meine Strategie und auf die Werte an sich erstmal vertrauen kann. Ja, da gehen natürlich auch zwei, drei Werte kaputt, so wie CVS oder so, die da immer noch nicht aufwachen und auch durch die Regulierung leiden. Aber ansonsten geht es mir auch darum, kontinuierlich die Ergebnisse zu erzielen. Ja? Wenn ich jetzt überlege, der Total Return in den letzten 8 Jahren waren 152%. Das neue Jahr kommt jetzt auch dazu. Dann ist es geteilt durch 9 Jahre. Ich finde, das ist ein sehr guter durchschnittlicher Wert, in guten wie in schlechten Jahren. Also da gab es auch schlechte Jahre und auch gute Jahre. Und wenn das so weitergeht, die nächsten Jahre, dann werde ich irgendwann reich. Also bin ich ganz froh, dass ich darauf vertrauen kann, ohne dass ich jetzt sage, ich brauche da ETFs und Anleihen und Krypto und P2P, weil man es braucht, um solche Renditen zu erzielen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das nur mit Dividendenaktien hinkriege, was mir auch eine Menge Zeit spart und eben auch Risiko. Ne? Du sagst ja schon Tschechien, irgendwelche Coins, die irgendwas machen. Also wenn ich mich damit auch noch alles beschäftigen müsste, dann müsste ich wieder nach Deutschland gehen und in irgendein Büro gehen und dann da den ganzen Tag sitzen. Das wäre mir ein bisschen viel.
Ja, aber vielleicht bist du ja dann irgendwann finanziell frei genug, dass du wieder zurückkommen kannst nach Deutschland, wenn du jetzt richtig gut verdienst
Das
mit deinem
ist
Portfolio.
durchaus mein größtes Ziel, was ich habe. Ja.
Kannst du bald wieder auswandern, ja. Ja.
Zurückwandern, ja.
Genau, Luis, wie sieht es bei dir aus? Deine
Ja,
größten.
ich hatte, habe ich jetzt mal kurz drüber nachgedacht. Also sagen wir mal, das Negativereignis, was mich zumindest am meisten erstaunt hat, obwohl ich jetzt selber davon nicht betroffen bin, ihr auch nicht, war tatsächlich im Lebensversicherungsbereich. Das war auch das Video, was in diesem Jahr am meisten geklickt wurde, mit Abstand bei mir. Und zwar ist im Sommer eigentlich relativ unspektakulär ein Lebensversicherer, also nicht einer der ganz großen, also mittelgroßer, pleite gegangen. Und das war für mich der Anlass, mal die Sicherungsmechanismen mir anzuschauen, einfach mal so hinter die Kulisse der Lebensversicherungsregulierung zu schauen. Das hat mich dann zum einen sehr stark überrascht, was da alles möglich ist und ja, dass die Sicherheit da in dem Bereich doch in Teilen eine Illusion ist. Und das hat sich dann eben komplett niedergeschlagen in diesem einen Fall, ja, wo man ja eigentlich sagt, naja, da gibt es ja sowas wie Protektor und Auffang, also als Auffanggesellschaft etc. pp. Und die Kunden, die Ansprüche werden schnell befriedigt, gibt es sowas wie ein Sicherungsvermögen. Ja, Pustekuchen. Vor Februar nächstes Jahr, im nächsten Jahr, wird kein einziger Kunde irgendeinen Cent sehen. Das steht jetzt schon mal fest. Und das ist, wie gesagt, der früheste Termin. Und da muss ich sagen, das ist natürlich dann schon für so eine Anlageklasse, die ja mit expliziter Sicherheit wirbt, schon ja, interessant, zumal wir reden ja hier von einem ja, Multimilliarden- oder sogar Billionentopf, ja, wo halt eingezahlt wird, ja, auch noch laufend. Also es gibt ja immer noch mehr Verträge, meine ich, als Einwohner in diesem Land, Lebensversicherungsverträge. Ja, und dazu kommen noch sowas wie betriebliche Altersvorsorge etc. pp. Also das ist ein Bereich, wer da noch aktiv ist. Ja, am besten einfach das Video gucken, da drösel ich das Ganze ein bisschen auf, auch mit einem Fachmann der Branche. Das war so das negative Ereignis. Das positive Ereignis, ganz klar, das war jetzt am 22.11. erst. Das war das Jahressteuergesetz, das verabschiedet wurde im Bundesrat und damit dann auch durchgegangen ist durch den ganzen politischen Prozess. Und wenn der Bundespräsident unterschreibt, wovon ich ausgehe, dann tritt das Ganze auch in Kraft. Hört sich erstmal langweilig an, aber da wurde eine Regelung, und das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, rückwirkend, ja, komplett aufgehoben. Das heißt, es wurde gesagt, naja, wir tun so, als ob es diese Regelung nie gegeben hätte, nämlich die sogenannte Verlustverrechnungsbeschränkung in Höhe von 20.000 Euro bei bestimmten Derivaten, und da zählten nämlich auch Optionen zu. Und das hat dazu geführt, total pervers, dass man selbst in Verlustjahren steuerpflichtig hätte werden können. Ja, und man musste dann seine Strategien etwas umstricken, um da nicht da reinzufallen in diese in diese Falle. Ja, und das ist jetzt weg, Gott sei Dank, auch rückwirkend. Das heißt, wer hier seine Steuerbescheide offen gehalten hat und nicht alles hingenommen hat, ja, der kriegt jetzt nachträglich dann auch nochmal alles neu berechnet und ja, entsprechend eine Gutschrift. Und vor allem, was das Erfreuliche ist, das ermöglicht jetzt auch für 2025, insoweit schon ein ganz kleiner Ausblick, neue bzw. alte Strategien wieder zu beleben, die halt dieser Steuerregelung zum Opfer gefallen sind. Und so ist es jetzt tatsächlich auch nochmal möglich, das Rendite-Risikoprofil noch weiter zu optimieren.
Okay, ich höre schon raus, da wird es wieder neue automatisierte Strategien auf deinem Server geben nächstes Jahr.
Ja, zumindest teilautomatisiert, ja.
Ja, ja, bevor ich zu meinen Sachen komme, gerade nochmal eine Korrektur. ExxonMobil oder Mobil, hast du absolut recht, Alex, die sind im Plus, die waren nämlich 16 Prozent bei mir auch im Plus. Also da bin ich tatsächlich, hatte ich einen falschen Wert genommen bei Portfolio Performance. Der dahinter lag. Und damit wäre der drittschlechteste Wert in meinem Portfolio, damit Franklin Resources minus 18%. Das nur nochmal, um das zu komplettieren. Ja, mein Negativ-Highlight war, glaube ich, tatsächlich eine P2P-Plattform oder beziehungsweise überhaupt eine Investment-Plattform. P2P ist es eigentlich nicht. Das ist diese E-Scooter-Plattform Bullride. Weiß nicht, habe ich, glaube ich, schon mal davon erzählt, wo man sich halt einen Scooter kaufen konnte in Norwegen. Und dann fuhr der da halt rum, musste nicht viel mehr machen. Also da hat man halt Geld verdient. Und die haben halt ganz zu Anfang sehr viel angepriesen mit, ja, der Preis des Scooters ist in 2 Jahren wieder raus. Jetzt sieht es so aus, als wäre er nicht mal nach 4 Jahren wieder raus. Aber das wirklich Schlimme an der Sache ist, dass ganz zu Anfang recht viel Werbung dafür gemacht wurde und auch der CEO war immer sehr, sehr offen für Gespräche für Investoren. Und jetzt, wo das schlecht läuft, hat das Unternehmen mehr oder weniger offiziell entschieden, die Kommunikation gegenüber Kleininvestoren komplett einzustellen, sondern sich nur noch um die, weiß ich gar nicht, Top 5 oder Top 10 Investoren zu kümmern und den Rest einfach so fallen zu lassen. Das heißt, war das ganze Jahr Funkstille. Und ja, in meinen 10 Jahren P2P, egal wie, was für ein Scam, aber es hat noch nie jemand gesagt, wir reden jetzt einfach nicht mehr mit euch, weil wir haben jetzt keine Leute dafür. Also das war echt richtig krass. Das habe ich so noch nie erlebt. Ja, ob das Projekt jetzt gut oder schlecht endet, weiß ich jetzt nicht. Sieht eher nach plus minus null aus. Aber dennoch ist das natürlich eine Sache, die man so nicht machen kann mit kleinen Investoren. Ja, war auf jeden Fall mein persönliches Negativ-Highlight. Positiv muss ich sagen, einfach mein Portfolio ist, wie ruhig das dieses Jahr lief. Also ich dachte eigentlich, das Jahr wird gerade auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen ein bisschen schwieriger. Aber ja, das Gegenteil war der Fall. Also ich habe nirgendwo große Verluste erlitten. Klar, ein paar Sachen nimmt man im P2P-Bereich vielleicht mal immer mit durch Zweitmarktverkäufe, wo man vielleicht irgendwas glattstellt und mal ein paar Gebühren zahlt oder so. Aber ansonsten echt ein super ruhiges Jahr. Hoffen wir mal, dass das nächste auch so wird. Und wenn ich auch mal so ein Jahr habe, dann kann ich ganz zufrieden sein. Also das sind so meine Positiv- und Negativ-Highlights. Ja, wir wollen mal ein bisschen aufs Jahr 25 schauen und wie der Ausblick für euch so aussieht. Vielleicht, Luis, vielleicht fängst du heute mal an.
Ja, gerne, Lars. Und die Aufgabe war ja, drei Prognosen abzugeben. So ein bisschen habe ich das jetzt so aufgefasst, wie die Saxo Bank das ja regelmäßig macht. Ich weiß gar nicht, ob die noch Saxo Bank heißt, aber die ist ja bekannt dafür, im Jahresende, ich glaube so 10 oder 15, so sehr spekulative Prognosen mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit mal rauszuhauen. Und das habe ich mir so ein bisschen zum Vorbild genommen. Ich fange mit der harmlosesten an und das ist, die Inflation wird niedriger als erwartet bleiben und nicht wieder hoch poppen. In Deutschland, beziehungsweise Eurozone sowieso nicht, aber auch in Amerika nicht. Im Hintergrund ist einfach die Überlegung für eine, ja, wie soll man sagen, für eine Inflation im Stile der 70er Jahre. Ja, die ja auch mal wieder im Raum stand. brauchen wir eine Lohnpreisspirale, dass sich also wirklich das Preisniveau auf die oder also die Löhne dann entsprechend steigen und dann im Gegenzug dann die Preise wieder angezogen werden. Das ist aktuell nicht in Sicht, in Deutschland sowieso nicht, wo ja dem Fachkräftemangel durch Deindustrialisierung erfolgreich entgegengewirkt wird. Und auch in den USA ist das aktuell nicht in Sicht. Das heißt, erste Prognose meinerseits hier Entwarnung an der Inflationsfront für 2025.
Okay, das ist halt blöd, dann sinken ja auch die Zinsen wieder. Dann gibt es ja nur noch 2% aufs Tagesgeld, ist ja
Ja,
langweilig.
für P2P ist dann vielleicht auch blöd, ja.
Nee, das glaube ich nicht. Das orientiert sich ja eher an Nachfrage und Angebot und
Ja gut, da
nicht
sind ja auch
an
die
den
ich glaube,
EZB-Zinsen.
die Risikozuschläge sind dann auch so hoch, dass dann wie soll ich sagen, das eigentliche Zinsniveau da nicht so die Riesenrolle spielt wahrscheinlich. Ne?
Okay. Ja, nächste Annahme. Oder wollen wir erst, soll erst jeder eine machen?
Ja, ich denke so reihum, das ist ein bisschen
Okay,
spannender.
dann Alex, hau deine erste Annahme raus.
Also ich kann mir vorstellen, ich kann es noch nicht so genau erklären, aber ich kann mir vorstellen, dass der Anleihemarkt Schwierigkeiten bringen wird. Und das ist ja leider ein sehr, sehr großer Markt. Und das Geld wird ja dann irgendwo irgendwie woanders hin müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da größere Umwälzungen gibt. Wie das aussieht, ob das jetzt pro Aktien ist, Dividendenaktien, das kann ich jetzt schlecht sagen. Aber auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass es eher pro Gold ist, pro Edelmetalle. Also alles, was so extreme Unsicherheit bringt im Finanzsektor, sollte dann zumindest im Edelmetallsektor sich wiederfinden. Das sehe ich so ein bisschen aufkommen. Das heißt, so eine Art Finanzkrise vielleicht. Wie gesagt, ich kann da schlecht in die Zukunft schauen. Ich kann eher in die Vergangenheit gucken. Aber wie groß das wird oder wie kompliziert, das kann ich jetzt schlecht sagen. Aber ich denke mir, das wird sowas Neues kommen, womit auch, ja, vielleicht die wenigsten rechnen. Das spricht jetzt auch für mich jetzt nicht so für sinkende Zinsen. Ich glaube, da durch die hohe Kostenbelastung kann es durchaus sein, dass wir eher höhere Zinsen bekommen. Aber gut, bei den Anleihen gehe ich davon aus, dass das so der Initialpunkt sein könnte, von dem aus sich irgendwas wandelt, wenn man nicht damit rechnet. Und dann könnte man durchaus auch den Aktienmarkt in Mitleidenschaft sehen. Aber da sehe ich dann eher so Value-Werte vor, Unternehmen, die schuldenfrei sind, wenig Schulden haben, gute Geschäftsmodelle haben, die auch in Krisen funktionieren. Ich sage jetzt mal, ne, Coca-Cola, Procter & Gamble und sowas. Wenn die Schulden nicht hoch sind, dann sollte das so der Rettungsanker sein. Ja? Und Tech dürfte dann entsprechend auch eher rückläufig sein. Aber gut, das ist jetzt alles ein bisschen
Glaskugel.
fabulös, aber ja, Glaskugel, genau. Aber wie gesagt, das beim Anleihenmarkt, da bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht.
Gut, also im Prinzip, Alex,
Frankreich ist da ein gutes Beispiel, bin mal gespannt, wie das da weitergeht.
aber im Prinzip sagst du für 2025 einfach einen Crash voraus. Also dann passt ja das Thumbnail wieder. Das wollte ich jetzt nur klarstellen.
Ja, das schon, aber mein Depot wird ja dann dadurch nicht crashen.
Ja.
Nur
Wollen wir es
alle
hoffen.
anderen.
Tja.
Nur alle anderen, ja,
Gut, kommen wir zu meiner ersten Annahme. Ich glaube, dass 2025 der Ukraine-Krieg endlich endet und dass das wiederum zumindest im Bereich der P2P-Kredite für einen kleinen Boom sorgen wird, weil dann nämlich entsprechend, also das sind ja immer noch Kreditgeber dort aktiv, aber dann wird da richtig viel Geld benötigt. Und dementsprechend könnte es sein, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon passieren wird, vielleicht auch im Jahr drauf, dass wir wieder ukrainische Kreditgeber auf den Plattformen sehen. Aber in jedem Fall ist meine Annahme, dass der, als professioneller Sofa-General ist meine Annahme, dass der Ukraine-Krieg nächstes Jahr endet. Vielleicht auch schon sehr, sehr früh. Vielleicht macht der Trump seine Drohung, kann man ja schon fast sagen, wahr. Und das wird relativ schnell passieren. Ich meine, die Gespräche scheinen ja auch schon hier und da zu laufen im Hintergrund. Bin ich mal gespannt, wie das so ausgehen wird. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall sehr, sehr positiv für einige Industrien sein und übrigens auch für die Aktien. Also je nachdem, wie schnell das endet, könnte das durchaus auch nochmal so ein bisschen Auftrieb geben für die ein oder andere Aktie, für den einen oder anderen Wert. Bin ich mal gespannt. Ja, das war meine erste Annahme. Luis.
Ah, für die Menschenleben wäre es halt auch sehr positiv, das auch noch so als Ergänzung.
Ja, unter anderem auch, ja, stimmt, die habe ich ganz vergessen, aber ja.
Ganz unterschlagen. Ja, jetzt wird schon ein bisschen spekulativer bei mir. Und zwar Prognose 20. Die Bundesrepublik Deutschland verliert ihr Top-Rating bedingt durch wirtschaftliche Probleme und bedingt wiederum durch den Verlust des Top-Ratings gerät der Euro ins Strudeln und wir erleben eine Euro-Krise 2.0. Heißt im Umkehrschluss, dass in Euro gerechnet dann Gold, aber auch Kryptovermögenswerte, aber auch Safe-Haven-Währungen deutlich im Kurs zulegen werden.
Wäre ein Traumszenario, muss ich ehrlicherweise sagen.
Richtig, das ist mein zweiter Punkt übrigens, dass wir
Du
nicht
wolltest eine
nur zu
Prognose
Par
haben, Lars.
genau, dass wir da nicht nur zur Parität kommen, sondern ich gehe davon aus, dass wir mal in die andere Richtung gehen. Da waren wir auch schon mal vor einer Weile. Aber
Gar nicht
das
so
wird
lange
sich,
her,
glaube
ne?
ich, nochmal verfestigen. Und das wird eben zu diesen Investments führen, wie du gerade gesagt hast, gerade im Edelmetallbereich. Ist dann mein dritter Punkt, den ich jetzt noch nicht sagen werde, aber es wird dann natürlich getrieben durch sowas. Und das passt doch ganz gut auch zu meinem ersten Punkt, finde ich.
Ja, ich schließe mich da gleich an mit meinem zweiten Punkt. Das passt nämlich ganz gut dazu. Nämlich, ich glaube, dass der Bitcoin Ende 2025 auf jeden Fall höher stehen wird als heute. Ja, das passt ja ganz gut zu euren beiden Punkten, die ihr gerade gesagt habt. Da
Ach
bin ich ja
so,
so ein
einfach
bisschen
reicht es
dann.
schon. Na du, dann steht doch Gold
Bitcoin
höher. Ach so, ich dachte, wir sollen uns was
höher.
ausdenken. Das höher.
Ja, müssen ja nicht immer komplizierte Sachen sein, aber ich
Ja,
glaube,
genau.
das wird der Fall sein. Keine Ahnung. Ja. Was wir da so sehen werden, aber ich glaube, Bitcoin wird auf jeden Fall am Ende des Jahres höher stehen. Wahrscheinlich nicht bei 1 Million, da brauchen wir noch ein bisschen länger für, aber mal gucken. Selbst 10% wären ja höher. Gut, Luis, deine letzte Annahme.
Die dritte Prognose ist, 2025 endet der 2009 gestartete Bullenmarkt und wir gehen in eine mehrjährige Bäs über am Aktienmarkt. Hintergrund ist einfach, dass viele, viele Parameter mittlerweile eine sehr hohe Bewertung anzeigen. Der Buffett-Indikator, einfach die Multiplikatoren, Gewinnmultiplikatoren, Großteil der jüngsten Kursgewinne sind ja nicht auf gestiegene Umsätze, Gewinne etc. oder Dividenden zurück gepreist wurden. Und vor allem eine meiner Lieblingsstatistiken seit einigen Monaten von der Fed of St. Louis, die erhebt ja den Prozentsatz der Aktien in der persönlichen Vermögensallokation von US-Haushalten. Und das korreliert wiederum sehr eng negativ mit der 10-Jahres-Entwicklung des marktbreiten oder des breiten Aktienmarktes. Und hier sind wir wirklich aktuell auf Rekordhöhen. Also das heißt, die Haushalte sind alle vollgesogen mit Aktien. Und dann ist schon klar, ja, wo kommen zusätzliche Nachfrageimpulse her? Auch die Institutionellen können ja nur dann nachfragen, wenn irgendwo am Ende ein Privater sitzt. Und wir haben jetzt dann 2025, 16 gute Jahre dann hinter uns. Das ist auch im Prinzip eine ganz ordentliche Zahl, dass dann mal so im statistischen Mittel das Ganze auch mal wechselt und wir dann einige schlechte Jahre, und ich rede jetzt bewusst von Jahren, ja, und nicht so ein Flash-Crash wie 2020 oder 2022, ein Dreivierteljahr Korrektur, sondern mal ein paar Jahre, und die braucht es auch, damit mal die Papiere aus den Händen der Zittrigen dann übergehen. Ja, in die Hände der Hartgesottenen, um ja Costolani zu zitieren, und mal die Schönwetteraktionäre so ein bisschen durchgeschüttelt werden. Einfach ja, von der Statistik her, ja, ist es dann auch nur eine Frage der Zeit, wann wieder so eine Periode einsetzt. Und ich lege mich mal fest, wird dann 2025 soweit sein. Kann ich jetzt natürlich jedes Jahr wiederholen, und wenn es dann tatsächlich eintritt, kann ich mich feiern lassen als
So
Und
funktioniert
der
das doch immer.
Best Prophet und Guru.
Das Prinzip hast du auch schon durchschaut.
Dazu noch eine Frage, Luis. Hast du eigentlich auch immer Cash in der Hinterhand für solche Situationen, dass du dann immer kaufst? Und wenn ja, wie ist da dein System, wenn du das machst?
Ich bin ja sowieso nicht ganz so aktienlastig, sondern viel Geldmarkt, Anleihen, Preferred Shares, die also eher defensiv aufgestellt sind. Ich hole mir die Rendite ja dann eher über die Optionen. Und da ist ja wiederum das Schöne, da kannst du ja sehr viele marktneutrale Strategien fahren. Also das ist ja gerade so im 0-DTE-Bereich beispielsweise ja völlig egal, ob du gerade im Aufschwung bist, im Abschwung, in der Stagnation, weil es ja nur auf die Tagesergebnisse ankommt. Und die sind ja dann unabhängig vom übergeordneten Trend. Ja? Und das ist so ein bisschen meine Antwort gegen diese Unwägbarkeit, wann denn wieder so eine langjährige Abschwungphase kommt.
Okay. Alex, deine letzte Annahme.
Ja gut, das letzte ist dann Gold. Das passt dann zu meinem ersten Crash. Das passt dann zu meinem zweiten Euro-Verfall und zum extrem starken US-Dollar. Und dadurch, also ich sage jetzt auf jeden Fall nicht, dass ich, was ich sagen wollte, sondern ich sage auf jeden Fall, Gold steht höher als dieses Jahr. So wie Glas. Nee, aber es kann schon durchaus so zwischen 3.500 bis 4.000 Dollar gehen. Muss es zwangsläufig, wenn auf der anderen Seite so eine Extreme passieren. Und das ist ja auch das, was so gerade so die Edelmetalljünger in den letzten Jahren immer wieder prophezeit haben. Aufgrund der Rohstoffhause. Es klingt ja mal so, als ob alle Rohstoffe auf einmal brauchen, ja, sondern es hat ja damit zu tun, dass dort die Preise einfach getrieben werden, aufgrund was auch immer. Und deswegen denke ich, das ist der dritte Punkt, der auch zu meinem Szenario gut passen könnte. Ob der Aktienmarkt jetzt da so stark wie Luis leidet, bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Zumindest, was ich gesagt habe, da so Unternehmen, die relativ krisensichere Produkte produzieren und schuldenfrei sind und vielleicht eine lange Dividendenhistorie haben, die schon viele Krisen mitgemacht haben. Das sind dann auch die Gewinner, sind vielleicht jetzt nicht die Werte, die in den letzten 2 Jahren gut gelaufen sind. Ne? Deswegen hängen ja solche Dividendendepots auch so ein bisschen durch. Aber in der Krise würde man dann wieder sehr, sehr wertschätzen, wenn es dann doch Unternehmen gibt, die einem regelmäßig mit frischen und auch steigenden Dividenden beglücken werden. Ja. Und ja, das heißt, mein Depot wird vielleicht in so einem Crash, in so einer Krise auch verlieren, aber im Verhältnis zu anderen Assets dann eher deutlich weniger. So, und bei Gold, wenn Gold, sagen wir mal, 50% nochmal drauflegt, zum Beispiel meine eine Silberaktie hat ja dieses Jahr schon 45% gemacht. Da hast du oft einen Hebel, ich sag mal so, je nachdem, was für eine Mine, wie groß die sind und was sie für Anteile haben, ne, so verschiedene Edelmetalle, Gold, Silber, Öl. Sagen wir mal, einen Faktor 2 bis 4 hat man dort. Und da ich einen hohen Anteil im Depot habe, denke ich mal, ist das ein sehr, sehr guter Ausgleich dann.
Okay, interessant. Mal gucken, ob das eintritt. Ja, meine letzte Annahme ist, also ich habe ja eben gesagt, das P2P-Jahr 2024 war sehr, sehr gut. Und ich glaube aber, dass 2025 eine P2P-Plattform auf jeden Fall ihre Lichter ausmachen wird. Es gibt schon, also einige hängen an ja, sehr wenigen Sachen, wo nur Kleinigkeiten passieren müssten und dann fällt das Geschäftsmodell um. Zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Land einfach regulatorische Vorschriften einführt oder sich sonst irgendwas ändert, da kann schnell der Ofen aus sein. Einige sind überschuldet bis auf beide Ohren, bis über beide Ohren. Da könnte viel passieren. Und es ist auch so, was ich jetzt dieses Jahr gemerkt habe, also gerade neue P2P-Plattformen, die können sich nicht mehr so richtig etablieren, es sei denn, die haben jetzt ein Geschäftsmodell, was ja komplett revolutionär ist und irgendwas Neues bietet. Aber wenn ich jetzt die 50. Konsumenten-P2P-Kreditplattform aufmache, dann merkt man bei dem Investorenwachstum, dass da einfach nicht mehr so viel nach vorne passiert und die sich einfach nicht mehr so richtig absetzen können. Das ging früher einfacher, die Investoren zu sammeln, aber jetzt, wo es halt große Marktplätze wie Mintos gibt, die hohe Renditen bieten, die auch noch reguliert sind, gibt es halt keinen Grund mehr, auf Marktplatz XY zu investieren, der seinen Firmensitz in Kroatien hat, unreguliert ist und wo vielleicht das halbe Team in der Ukraine sitzt oder sowas. Ja, solche Plattformen sind halt prädestiniert dafür, dass die nächstes Jahr eventuell dann die Lichter ausmachen. Also meine Prognose, wenn der dritte wäre, dass mindestens eine P2P-Plattform auf jeden Fall pleite geht. Ob mit Kapitalverlust oder nicht, weiß ich nicht genau, aber ich glaube nicht, dass das dass das Set, was wir aktuell an P2P-Plattformen haben, so 2025 bleiben wird.
Jetzt
Ja,
sagte Luis
gut.
bestimmt, hast du noch eine, Luis? Wollen wir auch einen sagen? Also ich glaube, im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall ein daneben geben, eins mindestens oder zwei, die ihre Dividende streichen werden. Eins aus den USA und eins aus Deutschland. Ich lege mich da fest.
Das
Gut,
ist schon eine waghalsige Prognose.
Jetzt müsst ihr
Ja,
natürlich bedenken, dass der
ich lehne
P2P-Markt ein
mich da
bisschen
aus dem
kleiner ist.
Fenster.
Ne? Ich meine,
Ja,
wir reden ja jetzt hier über 40 Plattformen.
Das ist aber eine etablierte Plattform, eine größere, ja. Also nicht irgendwie so ein.
Nicht dein Rollerverleiher.
Okay, ja,
Ja.
der Rollerverleih, der wäre auf jeden Fall wäre ein Kandidat. Es gibt mehrere Kandidaten. Es gäbe eine Plattform, die heißt Twino, die nur noch ein Land haben, wo die anderen schon weggebrochen sind. Es gibt SLGuru, ist auch eine relativ große Plattform, die es einfach nicht hinkriegen, wieder in die Gewinnzone zu kommen und die eigentlich echt heftigst draufzahlen und die schon ihre letzten Reserven ausgeschöpft haben. Und es gibt so ganz neue Plattformen, wie die Plattform Loanvest, die jetzt gerade gestartet ist aus Kroatien und wo eben das Team in der Ukraine sitzt. Und die auch schon ja, diverse Märkte abgekoppelt haben, wieder dran gekoppelt haben. Ich weiß nicht, ob das 2025 so viel Sinn machen wird, ob die da bleiben werden. Ja, es gibt noch so ein, zwei andere Kandidaten, wo ich mir vorstellen könnte, da müsste nur ein kleiner Stein ins Rollen kommen und dann ist der Ofen aus. Aber es ist halt am Ende immer noch größtenteils P2P-Kredite und es hat halt schon einen Grund, warum man hier und da ja, auf Privatinvestoren zielt und nicht auf institutionelle Investoren. Gut,
In
haben wir
einem Jahr
den.
sind wir schlauer.
Genau, das klären wir dann und jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Frage hier aus dem Publikum. Genau, hallo, spielt Kryptostaking bei eurem Investment eine Rolle? Ja, ich glaube, Jens, ich kann für die beiden sprechen. Luis und bei Alex. Die machen das nicht. Ich mache das schon. Gerade meine Ethereum, die sind beispielsweise alle gestaked und auch ein paar Nebencoins. Die habe ich auch schon, ja, glaube ich, jetzt über 2 Jahre im Staking. Das bringt jetzt nicht allzu viel. Also da gibt es andere interessantere Sachen, aber es bringt zumindest was in der Hinsicht, dass es ein bisschen Cashflow abwirft nebenbei und dass die Kryptobestände immer schön mitwachsen. Das ganze Thema ist auch relativ sicher. Da ist gerade bei Ethereum in den letzten Jahren, glaube ich, auch nicht so viel passiert. Also mache ich immer ganz gerne mit.
Kleiner Inflationsausgleich.
Ja, würde ich schon sagen. Wenn man jetzt den Preis noch mitzieht,
Ja.
also wenn man jetzt den Ethereum nimmt, ich glaube, da habe ich aktuell beim Staking liegt irgendwo was zwischen 2,75 und 3,25%. Aber wenn du jetzt halt bedenkst, dass der halt die letzten Jahre, keine Ahnung, wie viel 100% gestiegen ist. Das muss ja auch noch mit drauf rechnen. Dann lohnt sich das Ganze schon, wenn man da dann halt noch ein paar Anteile mehr mitnimmt durch das Staking.
Ja.
Kann man auf jeden Fall machen. So, wollen wir den Sack zumachen oder wollen wir noch über unser Investment sprechen? Aber ich glaube, das kriegen wir heute nicht mehr rein. Vielleicht machen wir das lieber beim nächsten Mal.
Im neuen Jahr.
Im neuen Jahr. Ganz genau.
Neuen Jahr. Immer die Last einer Liste immer länger.
Ja, letztes Mal haben wir es schon nicht gemacht, aus Zeitgründen. Jetzt, ich weiß nicht, wie relevant das nächste Mal noch ist, aber ja, gebe ich mir mal richtig viel
Ja.
Mühe und dann wollte das nicht hören. Das ist doch immer das Gleiche. Gut, da würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart und wir wünschen euch auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, letzte Wort habt ihr beiden.
Ja,
Ich
frohes
schließe mein Glas
Weihnachtsfest.
an.
Genau. Macht's gut und wir
Guten
sehen uns in
Rutsch.
alter Frische in 2025. Bis dahin.
Liebe
Würde ich
Grüße aus
sagen.
Australien. Bye bye.